Jetzt, wir sprechen heute Morgen von Vaterschaft. Ich hatte da ein Erlebnis vor ein paar Wochen im Garten. Ich habe gearbeitet mit jemand anderem und meine Tochter, meine Jüngste war auch dabei mit einer Freundin von ihr. Und ist irgendwie etwas passiert, es ging wahrscheinlich etwas kaputt durch meine Tochter oder es tat ihr etwas weh, sie stolperte, was auch immer. Und habe ich zur anderen Person gesagt, sie ist nicht normal, sie kann nichts Normales tun. Nein. Eigentlich relativ leise, aber dann ging ich nach einiger Zeit hin ins Gartenhäuschen, schauen, nachschauen. Und dann habe ich sie weinen gesehen. Sie hatte Tränen kullerten über ihre Backen. Dann habe ich so angefleht, Papi, ich habe nichts dafür, ich bin einfach nicht normal. Also der Tag ging dann vorbei. Am Abend haben wir dann gemeinsam Abendessen gemacht, Abend gegessen. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, es tut mir sehr leid, was ich da heute Morgen gesagt habe. Das stimmt nicht. Und es ging keine 2 Sekunden und sie saß auf einem Schoß. Das war der Trigger für dieses Thema. Dann dachte ich mir, ja, ich weiß immer noch relativ wenig und habe mich damit befasst. Es war wiederum eine intensive Vorbereitungszeit. Und ich hoffe, ihr könnt durchhalten. Es sind 7 Seiten. Aber spielt nicht so eine Rolle. Ihr müsst einfach, Gott spricht zu euch. Das ist immer mein Gebet, oder? Ein, zwei Punkte müsst ihr mitnehmen. Der Rest ist egal, oder? Uns ist allen klar, dass die Eltern, also Väter oder Mütter, einen riesigen Einfluss auf ihre Kinder haben. Wie können wir gute Väter sein, respektive Mütter? Was macht Vaterschaft aus? Ich glaube aber, ich bin zutiefst überzeugt, dass die wichtigere Frage eigentlich lautet, wie sehen wir Gott, unseren Vater? Denn so wie unsere Beziehung ist zu unserem Vater, so ist auch unsere Beziehung oder so leben wir Vaterschaft oder so können wir auch Sohn- oder Tochterschaft leben oder diese Vaterschaft akzeptieren, oder? Ich ging da vor einigen Jahren da in die Seelsorge, in die Schleife. Da war auch die erste Frage, wie ich Gott sehe. Und meine erste Antwort war damals, Herr. Es war dann ein Heimspiel für die Seelsorge. Einige Jährchen später bin ich zumindest schlauer, um zu sagen oder weiser und zu begreifen, dass Gott nicht nur einfach Herr ist, sondern eben noch einiges mehr, dass er Vater ist. Es gibt da auch, ich kenne auch immer wieder Leute, die von Daddy sprechen, wenn sie vom Vater reden oder Papa, was auch immer, oder? Ich beginne mit einem Bibelvers. Philippus, Johannes 14, Vers 8. Philippus war einer der 12 Jünger und er hatte eigentlich die gleiche Frage zur Vaterschaft. Wohlgemerkt nach 3 Jahren gemeinsam mit Jesus unterwegs sein. Ich beginne bei Vers 8. Da, Herr, sagte Philippus, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus, ich sehe ihn schon innerlich seufzen, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Ja, vorher sprach ich möchte jetzt Vers 7 anschließen. Vorher sprach Jesus die Worte: Wenn ihr mich erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Also wer Jesus sieht, erkennt den Vater. Wer Jesus kennt, weiß, was Vaterschaft ist, schlussendlich. Wir sind hier eigentlich inmitten der Trinität. Jesus ist Gott, Gott ist Jesus, und doch ist Jesus anders. Er ist Sohn, er war sichtbar, er wurde Mensch, er lebte Beziehung, er ist Vorbild. Und Jesus' innerster Wunsch war, dass wir seinen Vater erkennen und den Weg zu Gott finden über Jesus, oder? Kolosser 1,15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war voll allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In und durch Jesus hindurch sehen wir Gott, der uns sieht. Also Jesus war schon da vor dem Anfang der Welt. Durch ihn wurde das Universum erschaffen. Wir haben ja gesungen, ich habe mir das notiert, er ist das Zentrum von allen. Also er war schon das Zentrum während der Schöpfung. Durch ihn wurde die Schöpfung geschaffen. Wie das genau funktioniert hat, können wir uns mal ein anderes Mal überlegen, oder? Es steht übrigens aber auch im Johannesevangelium 1,1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Also ich habe jetzt da wieder einen sehr dichten Vers ausgewählt. Ich möchte hier auch nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen. Also die Stelle hier bezieht sich auf Jesus, oder? Jesus ist das Licht, oder in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist das Wort, auch heute Morgen haben wir wieder gesungen, gib uns das Wort. Er ist das lebendige Wort. Wir sprechen oft von der Bibel als Gottes Wort. Jesus ist eigentlich dann das lebendige Wort dazu, oder? Er lebt das Wort Gottes vor. Durch Jesus wurde die Welt erschaffen. Er war nicht nur einfach Sohn, er war auch Schöpfer. Ich möchte ein paar Verse auslassen und dann Vers 18 noch erwähnen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Also auch hier wird wieder von Jesus gesprochen. Jesus hat Kunde gebracht. Er hat erzählt, er hat vorgelebt, wer der Vater ist. Er zeigt uns Gott durch sein Leben und sein Wirken. Alles, was Jesus tat, ist letztendlich ein Fingerzeig auf Gott. Ich finde es noch wunderschön in diesem Vers, wie Jesus am Herzen des Vaters ruht. Das hat Johannes so schön beschrieben. Ich bin da wieder nachschauen gegangen, oder? Es heißt Kolpos, griechisch. Und man kann es auch anders übersetzen. Also man kann es übersetzen mit auf dem Schoß sitzen. Oder Kolpos bedeutet auch den Raum zwischen den Ärmeln, also an der Brust sein, oder? Also Jesus sitzt immer noch auf dem Schoß seines Vaters. Er ruht an der Brust. Und das ist Geborgenheit, das ist tief in uns drin, oder? Jeder will auf dem Schoß sitzen und sich geborgen zu Hause fühlen. Das ist Vaterschaft. Ich war ja auch einige Zeit lang weg von meinen Eltern. Jedes Mal, als wir dann zurückreisten, nahmen wir den Bus. Das war eine 2-3-stündige Busfahrt. Mein Vater hat mich dann abgeholt vom Flughafen. Er hat zwei Tickets gekauft für zwei Plätze. Der Bus war eh immer vollgestopft. Und er hat mir dann erzählt, also eigentlich war ich nie auf meinem Sitz. Ich saß auf einem Schoß, die ganze Zeit. Mein Vater war es eigentlich nicht so recht, weil eben es standen Leute im Gang und so, oder? Aber es spielt ihm keine Rolle, oder? So sieht auch geistliche Vaterschaft aus. Das ist Vaterschaft annehmen, also in die Sohn- und Tochterschaft hineinwachsen. Ich will einfach bei dir sein. Also unsere ganze Wesenskraft, unsere ganze Willenskraft soll sich darauf konzentrieren, auf dem Schoß des Vaters zu sitzen, wie auf diesem bequemen Sessel, oder? In seinen Armen zu sein, an der Brust sich anschmiegen. Ich will auf seinem Schoß sitzen. Und eigentlich sollte alles, was wir tun, diesem Bild unterordnen, oder? Wenn wir dieses Schoßsitzen verlieren, dann sollen wir zurückgehen, wieder zu dem Zeitpunkt, zu dem Ort, wo wir wieder auf diesem Schoß sitzen können, oder? Gleiches gilt auch für die Umarmung, das hat Bettina noch schön gesagt. Ich habe ihr von diesem Vers erzählt. Du Bettina, wusstest du, Jesus war auf dem Schoß von Gott? Sie weiß eigentlich alles, oder? Sie hat ihm das auch so erklärt mit der Umarmung, oder? Also unsere Taten oder unser Verhalten soll sich darauf konzentrieren, dass wir in seinen Armen sind. Das heißt, was heißt das? Wir hören unseren Vater am besten, wenn wir auf seinem Schoß sitzen. Ist doch logisch, oder? Wenn wir seine Gegenwart spüren. Wir hören ihn nicht dann, wenn wir Zeit haben, wenn es Sinn macht oder wenn es in unsere Agenda passt. Sondern wir hören ihn, wenn wir auf seinem Schoß sitzen. In Johannes 14,7 haben wir gelesen, wir können Gott sehen durch Jesus. Also durch Jesus leben können wir sehen, was Vaterschaft bedeutet. Gott hat nämlich auch Ja gesagt zu seinem Sohn. Stellt euch vor, bei eurer Geburt hätten die Engel gesungen. Es wären Weisen gekommen aus dem Morgenland, hätten euch Gold, Weihrauch, Myrrhe gegeben. Bei eurer Taufe wäre eine Taube vom Himmel gekommen. Also es gibt kein größeres Ja als das, als der Vater seinem Sohn so geschenkt hat. Und euch und so auch zeigte, das ist mein Sohn. Und dieses Ja, das hat ungeheure Kraft. Also ich möchte euch erinnern, wir sehen diese Kraft in Jesus' Leben, oder? Er war eigentlich, mit diesem Wissen konnte er auch so ans Kreuz gehen, oder? Obwohl er schlussendlich auch sogar alleine war, Jesus am Schluss. Dieses hundertprozentige Ja von Vater zu Jesus ist etwas, was wir als, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, Väter, Mütter, Onkel, Tante, Götti, Gotti und einfach, wo wir in Rollen sind, wo wir eine Beziehung haben zu jemand anderem, mitnehmen können, oder? Haben wir auch dieses Ja. Mein Lieblingsgleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich möchte es hier nochmals bringen, oder? Ich habe es zwar schon von einem Jahr erzählt. Ich denke, hier sieht man gut das Herz von Jesus, oder? Wie er diese Vaterschaft sieht. Ich lese es nochmals vor. Lukas 15, Vers 20. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Ich kürze ab den ersten Teil, es geht hier eigentlich um den Vater und um den älteren Sohn. Darum lasse ich jetzt die Geschichte vom jüngeren Sohn weg. Dieser sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Finger, einen Ring an den Finger, und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Jetzt der ältere Sohn, er war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dieser Mensch, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Es wurde schon viel gesagt oder erklärt über diesen Vater, oder man kann sich ihn ja vorstellen mit einem wallenden Rock, wie er auf diesen Sohn zurennt. Er übergibt ihm den Ring, schenkt ihm Sandalen, ein neues Gewand. Alles Zeichen, dass der Sohn wieder zur Familie gehört. Das ist echte Vaterschaft. Und ich glaube auch nicht, dass wir das aus uns selber können, oder? Dazu gehört eine tiefe und fundierte Beziehung zum Vater Gott, so wie es Jesus vorgelebt hat. Wie gesagt, ich habe ja schon vor einem Jahr über dieses Gleichnis gesprochen. Die beiden Söhne gehen mit ihrem Erbe nicht so um, wie es sich Gott gedacht hat. Also wir sind ja Verwalter von diesem Erbe, welches wir geschenkt bekommen haben. Und unter diesem Erbe verstehe ich auch dieses Wort Vaterschaft, diese Schoßbeziehung. Was machen wir daraus, aus diesem Potenzial, aus diesem Geschenk? Oder? Ich möchte noch zum älteren Sohn kommen. Diese Perspektive von ihm, das ist auf Vergleich getrimmt. Oder? Er kann nicht akzeptieren, dass ein rauschendes Fest gefeiert wird, dass Gnade vor Recht gewaltet wird. Dabei ist doch er beim Vater gewesen. Also ich sehe das auch bei meinen Kindern, bei mir. Wenn du mit dir selber im Reinen bist und weißt, zu wem du gehörst, also wenn meine Tochter bei mir auf dem Schoß sitzt, braucht sie nichts mehr, oder? Dann kann ihr Bruder noch so viele Legos haben, sie sitzt auf dem Schoß, oder? Wir wissen ja nicht, ob der ältere Sohn schlussendlich am Fest teilnimmt. Der Vater lädt ihn ein. Kind, komm, lass uns feiern. Und wir können diese Geschichte ja selber fertig schreiben. Also gehe ich ans Fest, oder? Freue ich mich, dass ich beim Vater sein kann. Ich bekam nach der damaligen Predigt ein SMS, oder? Von jemandem. Er hat mir geschrieben, ja, er hätte sich zum älteren Bruder entwickelt. Ich habe ihnen einfach zurückgeschrieben, nein, also, aber die Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben, oder? Es stimmt wohl, jeder von uns hat diese ältere Bruderzeit, nicht? Also Gary Keller hat mal in einer seiner Predigten von einer Glaswand gesprochen. Also wie diese Corona-Glaswand heutzutage, oder? Da ist eine Wand zwischen Gott und mir und ich komme nicht durch, ja? Ich sehe zwar Gottes Wirken, doch ich bin wie irgendwie distanziert. Es fehlt irgendetwas, oder? Irgendetwas ist zwischen uns. Dann vergleicht man sich und denkt, ja, warum hat er das und nicht ich, oder? Kind, sagt der Vater zu ihm, Lukas 15, Vers 31, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Doch jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ich denke, es ist Zeit, diese Glaswand niederzureißen. Also vermutlich können wir ja auch schon in ein paar Monaten von dieser Glaswand trennen, hoffentlich. Aber es geht jetzt um uns selber, um diese persönliche Glaswand, die wir haben manchmal, oder? Es ist ganz einfach, sag ja, Vater, ich komme ans Fest. Ich freue mich, dass der jüngere Bruder wieder zurück ist. Es geht ja nicht um den jüngeren Bruder. Es geht um dich und um den Vater. Dein Vater sagt dir, Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir ist, gehört auch dir. Komm doch rein ans Fest. Jetzt ist die Zeit aufzustehen, die Hand des Vaters zu nehmen und das Verbitterte hinter dir zu lassen, oder? Letztens hat mich jemand auch an meinen Glaswandmoment erinnert. Es war noch speziell. Es war Männerabend und ich habe da den Wunsch geäußert, ich würde gerne wieder mehr so Heilig-Geist-Momente sehen in unserer Gemeinde, oder? So wie früher. Dann hat jemand mir gesagt, ja Philemon, du warst doch damals immer so ruhig. also ruhig dort gesessen. Und dann kam mir das wieder in den Sinn, oder? Ja, ich war damals sehr ruhig und habe das von der Distanz aus betrachtet. Es war zwar noch etwas komisch, dass mir dieser jemand das erzählt hat, weil ich dachte nicht, dass mich jemals jemanden beobachtet, oder? Ja. Also nie mehr Nasen bohren, wenn du dich unbeobachtet fühlst. Du bekommst, wenn du loslässt. Der jüngere Sohn hat begriffen, was Liebe ist. Über einen anderen Weg, zwar als der ältere, gewann er an Einsicht und Weisheit und kriegte wieder seinen Platz in der Familie. Auch der Vater des verlorenen Sohnes musste loslassen, oder? Er musste ihm dieses Erbe ausbezahlen. Ob er es wollte oder nicht, das wissen wir nicht. Auch wir müssen mal das Erbe ausbezahlen, oder? Ob wir es wollen oder nicht. Das Erbe auszahlen im Kontext der Erziehung heißt, die Kinder in die Freiheit entlassen. Ob wir wollen oder nicht. Zu diesem Loslassen gehört auch das Eingeständnis, dass wir dieses Ideal eines guten Vaters nicht erreichen können, oder? Das Beispiel mit meiner Tochter hat mir gezeigt, wir können uns noch so Mühe geben, also ich kann mir noch so Mühe geben. Es ist schwierig, oder, das jederzeit vorzuleben. Ich weiß, also ich höre es auch fast jeden Tag, oder? Mein Sohn sagt mir oft, Papi, du hast keine Ahnung von Erziehung. Du hast noch nie ein Kind erzogen. Der gleiche, der vor ein paar Jahren mit dem Nachbarsjunge gestritten hat, wer der beste Papi ist. Ja. Auch das gehört zum Loslassen. Ja. Wie sieht es dann mit Grenzen aus? Ich möchte da zurückgehen zum Anfang der Bibel, ins Paradies, zu Adam. Adam kriegte alles. Er hatte das Paradies, er hatte Eva, er konnte jeden Tag vegetarisch essen. Nur eines durfte er nicht, vom einen Baum essen. Und doch tat er es und musste mit den Konsequenzen leben. Was macht nun Gott? Er ging ihnen nach, und zwar fast schon liebevoll. Ich möchte diesen Vers euch zeigen. 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Adam, Eva, wo seid ihr? Das ist Vaterschaft pur. Also auch mit Grenzen umgehen. Gleichzeitig will Gott Wiederherstellung. Die Konsequenzen müssen sie tragen, ja, oder? Verbannung, mühseliges Arbeiten, Kinder unter Schmerzen gebären. Doch was tat Gott anschließend? Er nähte ihnen Kleider und bekleidete sie damit. Eigentlich hätte Gott Adam und Eva umbringen sollen, weil die Warnung war klar: Wenn ihr von diesem Baum esst, wenn ihr von dieser Frucht esst, von diesem Baum, werdet ihr sterben. Er nähte stattdessen ihre Kleider, dann bugsierte er sie aus dem Paradies, damit sie nicht noch von der anderen Frucht essen und ewig lebten und noch mehr Mist bauten. Wo ist hier das Gesetz? Warum hat Gott hier nicht das Recht durchgesetzt? Die Bibel wäre dann relativ kurz geworden, das wissen wir. Aber eigentlich ging es ja in dieser Beziehung um Gnade und um Liebe, oder? Man spricht da von diesem Gnadenbund. Und da ist auch Vergebung möglich. Jesus ist mir auch aufgefallen, auch jetzt in die Vorbereitung, Jesus kannte eigentlich auch keine Regeln, oder? Ich kenne keinen Vers, wo der Vater ihm sagt, ja, bitte nach links schauen beim Linksabbiegen. Ich bin in einem stetigen Lernprozess. Ich weiß, dass ich vieles nicht weiß, merke aber, dass mehr kommt. Also diese Sohn- und Tochterschaft, in diese muss man hineinwachsen. Und es ist auch wieder Zeit, dass wir als Erwachsene wieder die Hand nehmen von Gott, wie die Kinder, und uns führen lassen. Und zum Glück ist Gott auch sehr geduldig und langmütig. Er möchte, dass wir alle ihn finden. Und das sollen wir auch unseren Kindern weitergeben, im Wissen um die Reaktion vom Vater des verlorenen Sohnes, oder? Darauf haben auch sie Anspruch. Ja, auch wieder ein Beispiel aus dem Männerabend. Ich hatte über das Schuhe verräumen gesprochen. Immer wenn ich nach Hause komme, oder, ist ein riesiges Puff im Treppenhaus. Meistens nerve ich mich, also eigentlich immer. Ihr kennt ja das, seit 8 Jahren sage ich immer das Gleiche. Verräumt eure Schuhe. Meistens komme ich dann hinein und sage, bevor ich irgendwie Hallo sage oder Hoi oder wie auch immer, raus, Schuhe verräumen. Einmal habe ich, glaube ich, sogar die Schuhe mal in einen Stock tiefer geworfen. Das war ein schlechter Arbeitstag gewesen bei mir. Aber so sollte es nicht sein, oder? Das ist kein Willkommen. Und Johnnys Trick, ich möchte den euch noch erwähnen oder erzählen. Johnny hat das Gleiche in seiner Familie. Einerseits sehr tröstlich. Er sagt nur etwas, wenn er es aus Liebe sagen kann. Simpel, aber wahr. Ich spreche hier von Schuhen, doch man kann die Schuhe auch mit falsch abgestellten Velos austauschen, vom Nachbar, der zu laut ist, von dem, der übers Badetuch läuft, oder von dem, der die Maske nur halb trägt. Ich habe verstanden, oder? Ich möchte zum Schluss noch diesen Vers bringen, Kolosser 1,9. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Also wenn wir im Geist leben, wissen wir, was richtig ist, so wie es Jesus vorgelebt hat. Was wir als irdische Väter und Mütter brauchen, also das meine ich jetzt in der Beziehung zu anderen, zu unseren Kindern, ist Weisheit und Einsicht. Oder? Wir brauchen Weisheit, und wer ist die Weisheit? Jesus. Oder? Wenn wir Jesus erkannt haben, sehen wir Gott und können echte Vaterschaft erleben. So die Verbindung. Kurz nach der Frage von Philippus, oder zeige uns den Vater, sprach Jesus vom Heiligen Geist, der an seiner Stelle in uns sein wird. Johannes 14, 16. Ich habe mich damals auch sehr gefreut, als wir vor 2-3 Wochen um mehr Geist gebetet haben. Ich schlage vor, also es war ja dieser, könnt ihr euch noch erinnern, einfach Taufe im Heiligen Geist, evangelistisch sprechen, oder? Und Zungen reden. Ich schlage vor, dass wir beim nächsten Mal auch um Liebe und um Erkenntnis beten lassen. Vielleicht noch ein vierter Posten. Oder nachher nach dem Gottesdienst auf diesem Sessel. Weil, damit wir immer mehr die Vaterschaft annehmen können und in diese Beziehung hineinwachsen. Oder? Was nützt uns all diese Heilungen und Zungenreden, das ist ein Bibelvers, wenn uns die Liebe fehlt? Und dieser Geist zeigt uns auch, wie wir auf diesem Schoß sitzen bleiben können. Also diese Schoßbeziehung, das solltet ihr mitnehmen. Um das geht es ja eigentlich, oder? Jetzt zum Schluss kommt noch fast das Schwierigste. Ich hatte den Eindruck, ich muss noch etwas sagen zu denen, die ohne Vater aufgewachsen sind. Oder zu denen, die wo der Vater nicht da war, oder? Der abgehauen ist oder einfach seine Vaterrolle nicht wahrnahm. Also, grundsätzlich war das nicht Gottes Plan, oder? Das war kein Ja von Gott dahinter, oder? Das war nicht so gedacht von Anfang an. Jesus war in seiner bittersten Stunde alleine. Mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sogar seine Jünger haben geschlafen, seine Freunde waren nicht da. Also einsamer geht es nicht. Er kennt deine Situation durch und durch und ich möchte euch hier Trost aussprechen. Es geht auch mit diesen Situationen, vermutlich auch wie mit dem älteren Sohn, ums Loslassen. Wenn du diese Bitterkeit oder dieses Verlassensein Gott deinem Vater übergeben kann, wird diese Glaswand auch niedergerissen werden können. Und du wirst ein sehr guter Vater oder eine sehr gute Mutter sein werden. Ich möchte euch auch Kraft zusprechen. Wir haben einen Garten und es gibt Bäume, es gibt immer wieder Pflanzenbäume, die auf wenig fruchtbarem Boden stehen, oder? Warum auch immer. Diese Bäume müssen tiefer gründen, um Wasser zu finden. Oder? Also sie sind am Schluss sind sie stärker und stabiler als alle anderen und widerstandsfähiger, oder? Weil sie tiefer gründen. Das ist also nicht nur ein Naturprinzip, das ist ein geistliches Prinzip. Oder? Ich bete, dass ihr neue geistliche Väter oder Mütter kriegt. Wir beten, dass ihr mehr bekommt, als ihr es euch gewünscht habt. Wir beten, dass eure Wurzeln durch diese Zeit tiefer und tiefer gründen können, sodass diese Wurzeln auch die heftigsten Stürme überwinden können. Du wirst nämlich ein wunderbarer Vater werden oder Mutter, weil du weißt, was Vaterschaft bedeutet. Ich möchte zum Schluss noch ein kurzes Gebet sprechen. Ich bitte euch aufzustehen. Vater, Sohn, Jesus, Heiliger Geist, diese Glaswand zeigt, die wollen wir nicht, die wollten wir schon nie haben. Ich möchte diese weghaben, wir brauchen sie nicht. Wir wollen auf deinem Schoß sitzen, an deiner Brust sein. Wir möchten an deinem Fest teilnehmen. Wir sagen, ja, Vater, ich möchte deine Hand nehmen und auf deinem Schoß sitzen. Alles andere ist mir egal. Und ich segne euch mit Weisheit in der Erziehung, mit geistlicher Kraft im Hineinwachsen in diese Sohn- und Tochterschaft. Jesus, du warst schon von Anfang an da und du wirst es immer auch sein, dass du bei uns bist. Amen.